Wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Kulmbacher. Ich freue mich auch, da zu sein. Halleluja. Obwohl die Predigt heute irgendwie mit Frust startet. Frustpredigt. Und wenn ich Frust habe, dann schlage ich früh immer die Bilder am Sonntag auf. Und Gott sei Dank, gibt die Bilder am Sonntag Tipps gegen Frust. Es geben 5 Experten-Tipps für das deutsche Volk nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Und warum soll ich lang in der Predigt wühlen, habe ich mir gedacht, ich gebe euch jetzt einfach diese 5 Tipps. Also erstmal der von Dr. Fischer. Kommen Sie aus der Enttäuschungsschleife heraus. Hören Sie auf, durch Social Media zu scrollen und Spielkommentare zu lesen. Legen Sie das Thema stattdessen aktiv beiseite. Dr. Klein, verlagern Sie Ihren Ärger. Der schlechte Trainer war schuld. Die Mannschaft war nicht gut genug, als Team zusammenzuwachsen. Dr. Fischer, Bewegung hilft immer, um Anspannungen abzubauen und den Meckermodus zu verlassen. Bewegt euch mehr. Viertens, Dr. Klein, begeistern Sie sich für eine der anderen Mannschaften. Das mache ich. Ich bin jetzt Portugal-Fan. Ja, ich verfolge jetzt den CR7, Cristiano Ronaldo, ne? Super. Die das Turnier noch nicht verlassen haben. Die Franzosen haben übrigens auch ganz schwäßig getan gegen Paraguay. Gerade noch mit einem Elfmeter haben sie sich gerettet. Und freuen Sie sich an der Schönheit des Spiels. Ich merke, ihr kommt schon langsam raus aus eurer Frustphase. Fischer sagt noch, während der WM-Phase schärft sich der Blick sehr auf das Team, die Spiele, das Ziel und das eigene Leben rückt in den Hintergrund. Leute, ich war eigentlich überhaupt nicht mehr am Leben die letzten 2 Wochen. Es ist euch auch so gegangen, mein Leben ist, es war völlig auf der Kippe gestanden. Weiden Sie nun Ihren Blick wieder und fokussieren Sie sich auf das, was in Ihrem Leben stattfindet. Braucht ihr noch was? Dann wäre die Predigt jetzt im Prinzip schon vorbei. Also das war ja Frust Nummer 1, dass Deutschland ausgeschieden ist. Aber es ist ja Frustpredigt. Frust Nummer 2, warum war ich eigentlich nicht auf der Hochzeit von Taylor Swift und Kelsey im Madison Square Garden eingeladen? Ich habe heute mal die ganze Gästeliste angeschaut. Paul McCartney, lauter so alte Männer, habe ich mir gedacht. Ich hätte da hingepasst, na genau. Aber ich bin jünger, der Paul McCartney ist schon 84. Irgendwie war ich dann trotzdem dankbar, dass ich meine Hochzeit nicht unter Abschottung und mit Tausenden von Polizisten und so durchführen musste, als ich meine Traumfrau geheiratet habe. War ich sehr nicht frustriert über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Ihr habt jetzt 5 Tipps. Und wenn ihr auch nicht frustriert seid, weil ihr bei der Hochzeit der Hochzeiten mal wieder nicht eingeladen wart. Und ja, dann freue ich mich, dass ich... Und da komme ich jetzt gleich drauf. Bei der richtigen Hochzeit eingeladen bin und auch da noch ein erwünschter Gast bin und nicht auf der Gästeliste stehe, ja, weil ich halt draufstehe, sondern weil der Bräutigam richtig will, dass ich komme. Der hängt sich da so richtig ins Zeug. Physisch bin ich übrigens nur 3-mal umgezogen, aber ich habe mich trotzdem beim 4-mal gemeldet. Denn der Umzug von dem irdischen Reich ins Reich Gottes, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, das war eigentlich der schönste Umzug. Den hast du wahrscheinlich auch noch, oder? Siehst du? Okay, also irgendwie hatten auch die Jünger Frust, obwohl Jesus da war. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Denn eines Tages stieg Jesus, also er mit seinen Jüngern, in ein Boot und sagte, fahren wir ans andere Ufer hinüber. Und so fuhren sie ab. Und während der Fahrt schlief Jesus ein, plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen, die Wellen schlugen ins Boot und sie kamen in Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus, also die waren dann echt frustriert, ne? Weckten ihn und riefen, Rabbi, Rabbi, wir sind verloren. Da stand er auf, bedrohte den Wind und das wogende Wasser, da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Wo ist euer Glaube? fragte Jesus seine Jünger, doch sie waren sehr erschrocken und sagten erstaunt zueinander, wer ist das nur, dass er sogar den Wind und dem Wasser befehlen kann? Und sie gehorchten ihm auch. Wow! Wisst ihr, was mir bei dieser Geschichte so aufgefallen ist? Ich weiß, ich habe immer so verdrehte Gedanken. Die habt ihr nicht, aber ich lasse euch teilhaben dran. Ich denke mir, das Positive zunächst mal an den Jüngern war, was manche ja machen, wenn es ihnen in der Gemeinde nicht mehr so gefällt, wenn die Stürme kommen. In der Gemeinde ist bei euch anders in Kulmbach, bei uns in Sonnenfeld gibt es mal Stürme, Unzufriedenheiten, Herausforderungen. Und wisst ihr, manche Leute verlassen dann die Gemeinde. Da denke ich mir, das ist die falsche Entscheidung. Die Jünger waren wenigstens nicht so dumm, oder? Hätten ja sagen können, Schwimmwesten an, raus aus dem Boot. Aber auch das Boot und die Gemeinde sind letztendlich Rettungsboote, Leute. Es ist schön, wenn wir Freude und Spaß haben in der Gemeinde, aber noch schöner ist es, dass es unser Rettungsboot ist und wir wollen alle im Himmel ankommen. Verlasse nie die Gemeinde, auch nicht mit einem Rettungsweste. Also das haben sie schon mal nicht gemacht. Aber was für eine Botschaft gibt es denn hier trotzdem, wenn wir, wenn ich hier nochmal schalte, ich glaube, meine Batterie ist alle, nee, geht. Sehr schön. Also Stürme kommen, stimmt's? Ist es dann auch dumm gelaufen, oder? Ja, ist dann dumm gelaufen. Dann senden die Jünger aber eine Sprachnachricht, seht ihr? Schreit zu Jesus. Das Lied muss ich irgendwann mal dichten, ne? Schrei, schrei, schrei zu Jesus, schrei, schrei. Martin, du bist doch kreativ, oder? Mach mal was. Jesus hilft raus aus der Misere. Genial. Also diese drei Punkte schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und ich nenne das Ganze wirklich mit Jesus im Boot. Im Boot. Das Im ist ja fast schon das Allerwichtigste. Im. Wer mit Jesus im Boot ist, der ist besser dran. Nichtsdestotrotz, es kommen Stürme. Also, es gibt amerikanische Glaubensrichtungen, die sagen dann, da ist bestimmt Sünde in deinem Leben, oder? Wenn du Stürme kommst, Sünde in deinem Leben. Und dann wirst du so richtig klein gebacken, ne? Und du kommst einfach nicht raus. Die Stürme kommen, die Herausforderungen. Und du denkst dir, was ist nur für Sünde in meinem Leben? Leute, Stürme kommen. Für die allerbesten Christen und für die, die es noch werden wollen. Stürme kommen. Jesus hat uns nie versprochen, dass wir ein Leben haben werden in seinem Reich hier auf der Erde, ohne Stürme. Naja, ist es dann einfach nur dumm gelaufen? Der Volksmund sagt, es ist dumm gelaufen. Shit happens eben, oder? Was sagt denn eigentlich das Wort Gottes dazu? Also das Wort Gottes sagt, es kommt ganz darauf an, auf was du dein Lebenshaus gebaut hast. Also wenn du heute die 5 Tipps von Dr. Fischer und Dr. Klein brauchst, dann könnte man an deinem Fundament noch etwas verbessern, denke ich. Aber es wäre vielleicht ja schon mal ein erster Schritt. Ich weiß es nicht. Wenn dann ein Wolkenbruch kommt, sagt Matthäus 7,25, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, also der Sturm kommt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Ja. Also auch Jesus sagt in seinen Gleichnissen, die er erzählt, kein Märchen, dass kein Sturm kommen wird, dass alles gut wird, komm zu Jesus und alles wird gut, alles wird gut. Und wenn was nicht gut wird, ist natürlich nicht Jesus schuld, sondern dein Leben, weil du in Sünde lebst. Nein, Stürme kommen. Stürme kommen. Vielleicht durchlebst du gerade einen Sturm, vielleicht hast du gerade einen Sturm durchlebt. Aber ist es denn immer dumm gelaufen, wenn Stürme kommen? Oder kann man sich schon freuen, wenn unser Lebenshaus dann auf Felsen gebaut ist und ich, wenn der Sturm kommt, nicht auf die Idee komme, über Bord zu gehen? herauszuhüpfen aus dem Boot, sondern wenn ich dann wie die Jünger auf die glorreiche Idee komme, zu Jesus zu gehen. Nicht zum Dr. Klein und nicht zum Dr. Fischer, sondern zu Jesus. Vielleicht sollte man der Bild am Sonntag mal einen Tipp geben, dass sie doch mal ihre Vorschläge bei jemand holt, der sich wirklich auskennt. Jesus. Okay. Und dann las ich in einer Andacht tatsächlich folgenden Satz, den fand ich so genial. Der heißt nämlich, niemand kann den Regen mehr schätzen als jemand, der in der Wüste gelebt hat. Niemand kann Essen mehr wertschätzen als jemand, der wirklich gehungert hat. Niemand kann Gott besser als Tröster kennenlernen als jemand, der dringend Trost braucht. Und jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. So dumm gelaufen ist es dann gar nicht. Die Tiefen meines Lebens, wisst ihr, ich habe über meinen Opa immer gelacht, wenn der beim Essen so extrem war, beim Verschwenden von Lebensmitteln oder irgendwas. Nur, der hat erlebt, als er in russischer Kriegsgefangenschaft war, was es heißt, Hunger und Durst zu erleben. Als er durch einen Zaun rüber zu den Schweinen gelangt hat und wollte die Kartoffelschalen für sich holen, um sie zu essen, ist er niedergeschlagen worden von einem Gewehrkolben von hinten. Der hat gewusst, von was er spricht, wenn man Lebensmittel auf dem Tisch hat und kann die tatsächlich essen, ohne dass man einen Gewehrkolben ins Genick bekommt. Ja, und so hart wie es ist, wenn wir Stürme im Leben durchleben müssen, niemand kann so viel Tipps geben als der, der wirklich auch einen Sturm durchlebt hat, der auch das Gegenteil erlebt hat, was es heißt, wenn man nichts zu trinken hat, nichts zu essen hat und der eine ganz andere Wertschätzung im Leben bekommt. Ja, wenn man mal eine böse Grippe gehabt hat, oder? Mit Fieber, Husten und alles, was es so gibt und ist wieder gesund. Das hat schon was, oder? Das hat schon was, echt. Ich will jetzt nicht, dass wir alle zu Zweckpessimisten werden, ne? Und sagen, Herr, wann kommt endlich der nächste Sturm? Damit ich auch mal wieder spüre, wie es ist, keinen Sturm zu haben. Nee, das meint das Wort Gottes nicht. Aber Stürme kommen nicht, weil es dumm gelaufen ist, sondern wenn wir den Umzug, diesen wichtigsten Umzug im Leben, vom irdischen, menschlichen Reich ins Reich Gottes gemacht haben, dann haben alle Stürme in unserem Leben einen Sinn für dich und für mich. Genial. Naja. Dann kam noch eine Andacht. Komisch, dass der Herr immer, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, mir lauter Andachten schickt. Da steht drin, manchmal müssen auch wir Testphasen unseres Charakters und unserer Motivation bestehen, bevor uns der himmlische Vater spezifische Aufträge anvertrauen und zu einem Licht für unsere Umgebung setzen kann. Tja, so ist es einfach manchmal. Gott benutzt Stürme in meinem und in deinem Leben, damit du ausgebildet wirst, um anderen Menschen in Stürmen und Herausforderungen authentisch beistehen zu können. Wisst ihr, in meinem früheren Leben war ich Mitglied der katholischen Kirche. Und als ich dort geheiratet habe, hat mir ein Pfarrer was über Ehe erzählt. Das fand ich heute noch strange. Weil da hast einfach gemerkt, auch aus heutiger Sicht, er hat halt einfach null Ahnung gehabt. Punkt. Gut gemeint, kennt ihr den Spruch? Ist noch lange nicht gut gemacht. Natürlich meinen die das auch gut. Ich habe ihn dann darauf angesprochen und dann hat er gesagt, ich soll es auch mal positiv sehen, wenn jemand, der nicht am Krieg beteiligt ist, was von außen dazu beitragen kann. Okay. Kann man auch so sehen, aber trotz allem, Leute, jemand, der einfach schon eine Ehe durchlebt hat und auch Ehekrisen durchlebt hat, durchlebt hat, kann einfach besser Tipps geben und ist für mich glaubwürdiger und authentischer als jemand, bei dem alles nur Honeymoon war. Ne? Obwohl ich jedem gönne, dass er Honeymoon hat. Also wie schon gesagt, das heißt nicht, wir müssen die Stürme erbeten, aber wenn sie kommen, dann sollen wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auf Fels bauen, auf Jesus bauen und sagen, der Sturm wird mich nicht umwerfen, sondern ich ziehe jetzt aus diesem Sturm das Beste für mich und mein Leben und für das Leben mit Jesus heraus. Ganz herausfordernd ist dann, wenn Jesus sagt, dankt Gott alles für allem, jeden Tag oder über seinen Apostel Paulus. Das ist dann schon eine große Überwindung, oder? Wenn es dir richtig bescheuert geht und du dankst auch noch dafür. Aber es hilft, habe ich festgestellt. Und es kann uns tatsächlich aus diesem Sturm heraus. Also Stürme kommen und ich würde sagen, nee, es ist im Prinzip nicht dumm gelaufen, sondern wenn dein Haus auf Fels gebaut ist, muss dir sogar der blödeste und fieseste Sturm noch zum Besten dienen. Allen im Reich Gottes dient alles zum Besten. Aber nicht alles im Reich Gottes, das sage ich jetzt nochmal, schmeckt gut. Es schmeckt nicht alles gut. Gestern habe ich, also ich jogge immer und oft jogge ich in Gronach über den Kreuzberg und dann jogge ich an den Stelen des Kreuzweges vorbei. Gestern habe ich eine größere Wanderung gemacht nach Glossberg. Da gibt es auch einen Kreuzweg. Und dann schaue ich mir immer so die Stelen an. Und dann denke ich mir echt, es war tatsächlich kein Honeymoon, die Herausforderung, die Jesus erleiden musste, was er da gegangen ist. Und da wird mir das alles wieder so richtig bewusst, ne, was es dann heißt, erstmal, dass deine Persönlichkeit in den Dreck getreten wird, dass du dann als König bezeichnet wirst, eine Dornenkrone kriegst, angespuckt wirst da im Vorhof und deiner Kleider beraubt wirst, da nackt durch die Gegend getrieben, ausgepeitscht. Und wenn ich das dann immer sehe, da denke ich immer, Herr, du hast die Stürme echt durchlebt. Und wenn wir bei dir angekommen sind, er ist wirklich ein Ansprechpartner. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es Schlimmeres gibt, was er erlebt hat, als das, was wir erleben können, kann auf jeden Fall mit dem mithalten, was Jesus erlebt hat. Deswegen ist er so authentisch, deswegen können wir ihn wirklich alles bringen. Wenn unser Leben auf Felsen gebaut ist, aber bleiben wir nicht bei dem Sturm stehen, ihr Lieben, sondern senden wir neudeutsch eine Message, eine Sprachnachricht, schreit zu Jesus. Fand ich doch echt genial, oder? Nochmal, die Jünger sind zu ihm gelaufen. Wenn ihr die Bibelstelle nochmal euch vergegenwärtigt, hinterher sagen die, was ist denn das für einer, was der so alles kann? Also eigentlich war ich doch irgendwie total verwundert, weil ich dachte, da gehen Kundige zu einem, wo sie wissen, der kann. Aber da hinterher stellt sich heraus, irgendwie waren die gar nicht so richtig gläubig, oder? Warum? Jesus sagt zu ihnen, sag mal, ihr Kleingläubigen. Ne? Aber was mich daran einfach fasziniert, dass sie trotz allem, trotz ihres Unglaubens, und jetzt kommt es eben, trotz ihrer Zweifel, die sie haben in diesem Sturm, trotz allem sagen, wir gehen trotzdem zu Jesus, obwohl wir kleingläubig sind. Vielleicht haben sie vorher diskutiert, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Nehmen wir die Rettungswesten, springen wir über Bord, lassen wir uns ans Ufer treiben, überlassen wir das Boot sich selbst, keine Ahnung. Vielleicht haben sie diskutiert, wir werden es im Himmel erfahren. Aber trotz ihres Kleinglaubens gehen sie zu Jesus. Und das ist auch eine Ermutigung für mich immer wieder. Leute, nur weil ich hier stehe und predige, bin ich ein Mensch wie du und ich. Und wenn bei mir der Sturm kommt, fühle ich mich bescheuert. und ich wäre kleingläubig. Und ich denke, bei anderen würde jetzt bestimmt geholfen. Bei mir, warum bei mir nicht, oder? Also ich bin immer der Loser. Bist du es auch? Ich weiß es nicht. Immer bin ich der Loser. Warum kann denn ich? Warum ich? Und dann denke ich, Herr, hör. Und dann denke ich, dass Jesus zu mir sagt, stopp, hör auf, bremsen. Sprachnachricht an Jesus. Und dann will ich auch ehrlich zu Jesus sein. Wisst ihr, das gefällt mir auch an dieser Bibelstelle. Sie gehen ja nicht auf Knien, demütig, gebeugten Hauptes, mit Weihrauch und Kerzen auf Jesus zu. So nach dem Motto, oh heiligster Jesus, ich danke dir für diesen Sturm, den du jetzt über mein Leben gebracht hast, weil ich weiß, er wird mir zum Besten dienen. Und ich werde Menschen helfen können, die jetzt auch in diesem Sturm sind und so weiter. Größter Jesus, wenn es dein Wille ist, dass dieser Sturm nun endet, dann sei gelobt und gepriesen und erhebe dich und ich erhebe dich auch, Jesus. Leute, Jesus! Wir gehen unter. Jesus, wir verrecken. Ich fühle mich bescheuert. Mann, zu Jesus zu gehen und wirklich ihn anzurufen. Ja, ihr kennt ja die Hotline, oder? 50-15 ist die Hotline. Das war sie schon immer, die Hotline. Psalm 50-15 ist die Hotline. Wenn du in Not bist, rufe mich an, dann will ich dich retten und dann wirst du mich ehren. Ja, Psalm 50,15 und es fällt echt oft schwer. Ich persönlich muss mich, wenn der Sturm in meinem Leben kommt, immer erst durch einen ganzen Frusthaufen wühlen. Ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber ich muss mich immer durch einen Frusthaufen wühlen. Das Seltsame ist, ich muss mich durch einen geringeren Frusthaufen wühlen, wenn es mich betrifft. Für mich ist es immer schlimmer, wenn es meine Kinder trifft oder meine Partnerin, meine Ehefrau oder irgendjemand. Weil irgendwie, wenn es mich selbst trifft, denke ich mir immer, okay, dann kneife ich selbst zusammen. Aber wenn es eine meiner Kinder trifft, dann ist der Frusthaufen noch größer, weil ich immer denke, Herr, gib's lieber mir. Ich gehe da eher durch, als dass ich zuschauen muss, wie mein Kind leidet. Ja, vielleicht ist es bei euch anders und dann muss ich erst durch diesen Frusthaufen durch, bis ich dann zu Jesus schreie und 50-15 anwende und sage, Herr, ich bin in Not, ich rufe dich jetzt an und ich will, dass du das tust, was du zugesagt hast, dass du mich jetzt rettest. Halleluja. Und dann, wenn mein Haus auf Felsen gebaut ist, dann glaube ich auch, dass er es tun wird. Also vielleicht merkt ihr das auch an meinen Aussagen, es ist manchmal nicht so leicht, diesen 50-15 anzuwenden. Ne? Also vielleicht nur bei mir, keine Ahnung. Ich will ja auch nichts anwenden, nur weil ich es anwende. Ich will ja auch nichts machen, nur weil ich es mache. Ich ringe da manchmal mit Jesus und dann sagt er mir immer irgendwie zu mir, es ist ihm eigentlich gar nicht so wichtig, wie ich die Sachen manchmal meine, sondern ihm ist es einfach wichtig, dass ich die Sachen einfach auch manchmal anwende und ihn damit auch auf die Probe stelle. Wisst ihr, wenn ich Arthrose-Schmerzen habe, sorry, es war auch heute das Thema in der Bild am Sonntag, dass Leute so viel Arthrose haben. Ich könnte euch jetzt sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung an welchen Gelenken Arthrose haben. Und da steht dann drin, naja, man gibt es ja auch Mittel dagegen, damit man mal die Schmerzen runterdrückt. Mann, ich könnte jetzt hergehen, habe ich mir gedacht, wenn ich ganz große Schmerzen habe und mein Arzt sagt, nehmen Sie doch mal auf begrenzte Zeit mal Ibuprofen, damit wir die Entzündung mal runterbringen. Und ich schaue jetzt diese Ibuprofen an und sage, ach, Ibuprofen, ich weiß, ihr könnt helfen. Ja, würdet ihr... Irgendwie glaube ich nicht so richtig dran, dass ihr das machen werdet. Ich bin frustriert und ihr seid auch nicht die Lösung. Wenn du sie nicht runterschluckst und nimmst, wirst du es nicht erfahren, ob sie nicht tatsächlich vielleicht mal die Entzündung nehmen und dir vielleicht ein bisschen Linderung verschaffen. Also, und deswegen ist es, denke ich, für Jesus, er bietet es an. 50-15, ruf mich an in der Not. Und vielleicht ist es herausfordernd für euch, diese Botschaft. Es ist unabhängig von unserem Glauben. Das sehe ich in unserer Bibelstelle. Er sagt hinterher zu ihnen, ihr Ungläubigen. Also es war ihm völlig wurscht, ob die jetzt geglaubt haben oder ob das Glaubenshelden waren oder irgendwas. Und das entspannt mich ja total. Seine Hilfe kommt unabhängig von meiner Glaubenstiefe. Er hilft dir unabhängig von deiner Glaubenstiefe. Ob du ein super Glaubensheld bist und das, Leute, ich glaube, der Feind Gottes will uns manchmal da eine große Segenslinie verhindern, indem er sagt, ja, wenn du nicht glaubst, wie soll Jesus dir da helfen? Sag ich, puh, die Jünger im Boot, totale Flachgläubige. Und, aber sie haben eins gewusst, 50-15, wir rufen Jesus an. Er liegt da hinten im Boot, ist ganz entspannt, schläft. Ne? Und dann hilft er ihnen trotz ihres Unglaubens. Und ich glaube, Leute, wir müssen einfach wieder lernen, für alles zu Jesus zu schreien. Und vielleicht magst du eine Abschichtung. Ne? Also ich kenne Leute, die machen eine Abschichtung, die sagen, naja, gibt es da so einen Spruch, der heißt, kleine Sachen kann man selber noch bewältigen, ne? Die großen Sachen übergeben wir dann ihm. Ne? Nein, die kleinen Sachen geben wir ihm zuerst, wenn wir nämlich im Kleinen treu sind, wird er uns über Größeres setzen. Also, wisst ihr, wenn du ihm noch nicht mal im Kleinen ein Vertrauen schenken kannst, jetzt mal mit meinen Worten ausgedrückt, dann wirst du ihm viel weniger im Großen Vertrauen entgegenbringen können. Mach's doch einfach mit dem Kleinen zuerst mal. Rufe ihn an, auch in der kleinen Not, die vermeintlich klein ist. Denn für ihn ist keine Not groß oder klein, für ihn ist alles gleich klein. Für Jesus ist alles gleich klein. Merk dir diesen Satz. Für dich, Jesus, ist alles gleich klein. Alles no problem. Okay? Ja, das macht er nämlich tatsächlich hier, unser Superhero. Er holt die Jünger raus aus der Misere und er holt auch uns heraus aus Miseren, wenn es seinem Plan für dich und für mich entspricht. Ja, woher weiß man denn das eigentlich? Ja, das ist immer so eine Botschaft, die wird immer nur an Weihnachten gelesen. Ne? Ich lese sie mal außerweihnachtlich heute. Heute Nacht heißt es nämlich in der Engelsbotschaft zu Weihnachten, ist in der Retter Davids euer Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Leute, in diesem Bibelvers, Lukas 2,11, das ist echt eine Bombe. Schade, dass sie glorifiziert wird über Weihnachten. Und dann kommt das Engelskind, wisst ihr, ne? Wir kündigen euch große Freude. Man freut sich halt so an der Feierlichkeit. Aber das Geniale, was in dieser Bibelstelle drin ist, das sind echt diese drei Worte, Leute. Der Engel verkündigt mit einem Satz alles, was und wer Jesus Christus ist. Und genau das ist es nämlich. Wenn du eine Message schickst, eine Sprachnachricht an Jesus, dann lieferst du hier nicht eine Botschaft an irgendjemand oder an irgendwas oder an irgendeinen Fischer oder was weiß ich, wie der heißt, und dich aus deinem Fußballfrust zu befreien. So ein Quatsch. Sondern du sendest eine Nachricht an den, der sie wirklich aufnehmen und verändern kann. Er ist was Dreifaches. Er ist Retter, er ist Messias und er ist Herr. Also, erstens, der erste Umzug im Leben ist vom irdischen, vergänglichen Reich ins Reich Gottes. Wir wissen, das Reich Gottes tritt ja nicht so mit äußeren, sagt Jesus, tritt ja nicht so auf, wie wir uns das manchmal vorstellen, mit irgendwelchen äußeren Veränderungen oder irgendwas, sondern es tritt in uns auf und wir sind jetzt das Reich Gottes, weil wir als Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes hier zusammenkommen und hier ist jetzt momentan Reich Gottes. Hier sitzen die Erlösten, die im Himmel miteinander zusammen sein werden, in alle Ewigkeit. Halleluja. Ihr müsst auf mich, meine Botschaften und meine Predigt nie mehr verzichten. Halleluja. Sind das gute Aussichten, oder? Ich denke, es gibt mehrere Predigträume dann im Himmel oder so. Ihr könnt auch mal woanders hin. Hey, und er ist der Retter. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und deine Sünden vor ihm bekannt hast, dann bist du Bürgerin und Bürger des Reiches Gottes und er ist dein Retter. Dann ist er aber eben auch der Messias oder auf Deutsch der Gesalbte. Jesus ist der Gesalbte, der von Gott gesandt ist, um wirklich diese Autorität zu haben, zu retten, aber eben auch uns in sein Reich aufzunehmen. Ja, Jesus allein hat diese Autorität vom Vater bekommen, uns, seine Schafe, mit ins Reich Gottes zu nehmen. Alle vor Jesus, die hatten viel mehr Stress damit, viel mehr Stress. Also, wenn ich mir diese ganzen Tempelzeremonien vorstelle, die es da früher gegeben hat, da hat es dann gemeckert und gemäht und gemut und was weiß ich, und dann bist du zum Gottesdienst gekommen und da hat es dann gerochen wie am Samstagnachmittag bei der Grillfeder des Nachbarn auf dem Brandopferaltar und dann wurde geschächtet und verblutet und das Blut hingespritzt und dahin und dorthin und das täglich und dann noch an besonderen Tagen nochmal ganz besonders. Und da waren die Gottesdienste schon anders, ne? Denke ich. Und das in einer Person zu bündeln, in Jesus, in ihm als Gesalbten und zu sagen, Jesus, hat der Vater zu ihm gesagt, du kannst dich frei entscheiden, ob du das durchleben willst, ob du die Sünden der Menschen tragen willst, ob du dich entwürdigen lassen willst, schlagen, peitschen, sterben willst, um die Sünden der Menschen zu tragen. Und Jesus hat Ja gesagt und er hat für dich und für mich die Schuld getragen und deswegen hat Gott ihn gesalbt und hat gesagt, du bist derjenige, der seine Leute trotz ihrer Sündenlast, trotz ihrer Verfehlungen mit in den Himmel nehmen darf, weil ich ihre Schuld auf dich lege, Jesus. Und dann ist er eben auch Herr. Und das ist einer der wichtigsten Punkte dann letztendlich. Du und ich, wir dürfen wissen, Jesus ist auch unser Herr im Leben. Und das lässt uns in Wahrheit entspannen. Natürlich ist das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft sowas von unwichtig. Aber andere Sachen in deinem Leben, die schieflaufen, die dir wirklich Probleme bereiten, die kannst du auch auf die Vergänglichkeitsschiene schieben. Ich weiß, wenn der Sturm in deinem Leben tobt und wenn das so präsent ist, dieses miese Gefühl, dann ist es nicht so leicht, das auf die Ewigkeitsschiene zu schieben. Aber es ist möglich, Leute. Es ist nicht unendlich. In meinem größten Tiefpunkt, als eins meiner Kinder sterbenskrank war, wo ich zu Jesus gesagt habe, wenn das schief geht, will ich von dir nichts mehr wissen, Jesus, hat ein Ältester zu mir gesagt, das ist eine Phase. Das war ein alter Ältester, ein echter Ältester, ein alter. Und ich habe in meinem Leben erlebt, Phasen vergehen. Leute, das hat mich dermaßen innerlich getroffen. Und ich habe dann gewusst, Jesus, Phasen vergehen. Und sie ist vergangen. Und Phasen vergehen. An irgendeiner Krise, in irgendeiner Phase wirst du auch sterben. Hier auf der Erde. Ich sage das immer wieder, ne, in der Predigt, die Sterbequote des Menschen liegt immer noch bei genau 100%. Das ist tatsächlich so. Ich freue mich dann immer schon auch, wenn ich dann in der Zeitung immer lese, sein Leben wurde gerettet. der hat ein Organ bekommen, sein Leben wurde gerettet, denke ich mir, verlängert. Verlängert. Wir können Leben verlängern, aber wir können kein Leben retten. Das kann nur einer. Jesus. Ein Leben ist dann gerettet, wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast. Dann ist es gerettet. Und dann würde es schön in der Zeitung stehen, oder? Nicht der Blödsinn über Fußball oder über die Hochzeit von Taylor Swift und ihrem Footballstar. Sondern da würde drinstehen, heute haben wieder 121.000 Menschen in Deutschland ihr Leben gerettet, weil sie sich für Jesus Christus entschieden haben. Und alle Leute würden sich freuen. Ne? Bei uns ist es ja dann so, wenn dann ein Fußballspieler mit Fußballspielern der gegnerischen Mannschaft nach einem Spiel sich zum Gebet auf dem Feld trifft, dann ist das eine ewige Prozedur bei uns in Deutschland. Ist das gut oder schlecht? Ich sah vorgestern Ägypten gegen, keine Ahnung, denen war das egal. Die haben sich da hingekniet und haben den Allah angebetet und stand nichts heute in der Zeitung drin, dass das anzüglich sein könnte oder sonst was. Aber der Nemtscher, wie der gebetet hat, oder? Da waren die Zeitungen voll nach dem Motto, na kann man denn einfach als Fußballer hinterher zu Jesus beten? Noch dazu mit Spielern aus der gegnerischen Mannschaft. Ja. Jesus ist Herr und Frustbewältigung, rufe Jesus an in der Not und sei dir bewusst, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei, ne? Habt ihr jetzt gedacht. Ja, ja. Aber alles hat auch irgendwann mal ein Ende, Leute. Und ich hatte auch Verwandte in Pflegeheimen, die sind jetzt tatsächlich heimgegangen schon zu Jesus. Aber ich war da oft in den Pflegeheimen drin und habe oft mit Menschen Kontakt gehabt, die wirklich, sorry für den Ausdruck, sauübel dran sind. Sauübel. Ein Mann, der jünger ist wie ich und an Knochen- und Muskelschwund leidet und nur noch mit dem rechten Daumen sein Gefährt irgendwie ein bisschen nach vorne bewegt. Ein Mann, den meine Frau auch frisiert, den man früh rausheben muss auf dem Bett, waschen muss, hinsetzen muss, Sonde im Mund, damit er überhaupt ernährt werden kann. Der kann nur noch A und Ä sagen. Und ich stehe da und frage schon Jesus, dieses Leid, das ist doch Wahnsinn. Und ich könnte durchdrehen und ich möchte am liebsten die Hand auflegen. Ne? Und dann das sollen sie alle aufstehen und umherwandeln. Und dann muss ich einfach sagen, auch ich, auch du, können in so eine Situation kommen. Das ist einfach so. Leid bleibt uns leider nicht erspart. Stürme kommen. Aber wir können ihn anrufen in der Not und er wird uns retten. Und letztendlich ist er unser Retter, er unser Herr und er unser Gesalbter. Und wir dürfen auch Sachen auf die Ewigkeitsbank schieben und uns eines sagen, die Herrlichkeit kommt. Und wenn dieses Leben hier vorbei ist, für manchen schöner, für manchen elender, werden wir alle erlöst sein bei Jesus. Mir ist nichts Besseres mehr eingefallen als das. Ohne Jesus ist man echt ein Esel. Halleluja. Amen.